Die TSG aus Hoffenheim ist sicherlich das Team, das sich am besten verändert hat im Vergleich zur Vorsaison. Und dennoch endete die Saison mit einer kleinen Enttäuschung, denn die Champions League ist es nicht geworden für das Team von Christian Ilzer. Wir wollen drüber sprechen, natürlich mit Luis Löser. Ihr kennt ihn schon. Unsere Stimme der TSG hier im Rasenfunk. Ich würde sagen, wir legen los.
Der Rasenfunk Royal.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße Europa League-Teilnehmer Luis Löser hier. Hallo Luis.
Hallo Max.
Ab wann hast du dran geglaubt, dass das wirklich klappt mit in der letzten Saison dem Abstieg von der Schippe gesprungen oder zumindest der Relegation und in diesem Jahr Europapokal?
Ich muss sagen, dass ich schon ein recht gutes Gefühl hatte vor der Saison, weil die Vorbereitung echt gut lief und die Transfers alle vielversprechend waren. Aber ich hätte mich jetzt auch in meiner Prognose nicht getraut, Hoffenheim direkt auf einen Europa-League-Platz zu tippen. Ich würde sagen, spätestens so Richtung November, Dezember, wo es dann so richtig anlief, auch mit einer Siegesserie, die dann ja bis ins neue Jahr reinging, da habe ich schon dran geglaubt und irgendwann war der Abstand ja auch so groß, dass man das fast nicht mehr verspielen konnte, zumindest was Europa League angeht.
Und bist du aber dennoch enttäuscht, dass es mit der Champions League nicht geklappt hat oder wie ordnest du das ein? Ich meine, wir kommen natürlich noch drauf auf die ausgegangene Puste am Ende, aber jetzt mal so als Quick Reaction, sage ich mal.
Die letzten Spiele, die waren schon, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, weil wenn man in einer Saison fast die Punktzahl verdoppelt zur Vorsaison, kann es nicht enttäuschend sein, aber natürlich wäre deutlich mehr drin gewesen. Man muss natürlich trotzdem das auch ins Verhältnis setzen und nur Julian Nagelsmann hat es genau einmal geschafft, besser abzuschneiden, was die Punktezahl angeht. Und damals ging es auch nur in die Europa League, ehrlicherweise. In die Champions League kam man dann mit deutlich weniger Punkten 2018. Also es ist schon Meckern auf hohem Niveau, aber klar, zum Saisonende hat man schon gemerkt, dass wie es dann im dritten Punkt, ist es dann im vierten sogar, dass einem dann die Puste so ein bisschen ausgegangen ist. Aber ich glaube, enttäuscht kann man deswegen nicht sein.
Bist du eigentlich der letzte Mensch, der Julian Nagelsmann als Bundestrainer verteidigt, einfach weil du gute Erinnerungen an ihn hast und damit auch einer der wenigen Menschen bist, die das haben?
Spätestens als Oliver Baumann so kommunikativ kaputt gemacht hat. Nein, also spätestens jetzt würde ich sagen, würde ich ihn nicht mehr verteidigen, aber auch schon vorher habe ich ihn kritisch gesehen, gerade in seiner Außendarstellung hat man manchmal das Gefühl, dass er sich selbst für unfehlbar hält, auch wenn er ja jetzt ein, zwei Fehler eingestanden hat. Ich halte ihn immer noch für einen sehr guten Trainer, aber manchmal würde ich mir von ihm wünschen, dass er vielleicht ein bisschen von seinem hohen Ross heruntersteigt. Und ja, ich muss jetzt diese ganze Baumann-Neuer-Debatte nicht mehr aufmachen, wenn er meint, dass er mit einem 40-jährigen Keeper, der nicht eine englische Woche absolviert hat, bei 30 Grad alle drei Tage spielen will, dann ist es seine Entscheidung. Das habt ihr ja ganz gut aufgeschlüsselt im Torwart-Schwerpunkt.
Ja, aber ehrlich gesagt, du kannst dich eigentlich total locker machen. Manuel Neuer wird nie alle Spiele machen. Also nie im Leben. Das ist einfach nicht drin. Und es wird alles völlig überraschend sein und es wird tragisch sein. Deutschland wird tragisch ausscheiden, weil Manuel Neuer sich irgendwas hat wieder gezwickt bei ihm. Aber deswegen, Olli Baumann wird sein WM-Spiel bekommen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Luis.
Davon werde ich auch ausgehen. Ich werde es dann leider nicht sehen, weil ich mir die WM wahrscheinlich sparen werde. Aber ich wünsche dann dir ganz viel Spaß mit Olli. Vielleicht höre ich jetzt zumindest bei ein paar Sendungen rein.
Ja, also die deutschen Spiele werde ich auf jeden Fall sehen. Ansonsten weiß ich es auch noch nicht so genau. Aber deswegen, das fand ich so lustig, dass die Leute dann gesagt haben, ach krass, dass er dann trotzdem mitfährt. Und ich denke mir so, ja natürlich, der spielt hinter einem 40-Jährigen, bei dem ständig die Wade zwickt, der jetzt schon gerade nicht fit ist. Also natürlich fährt er dahin. Aber gut, das ist ein anderes Thema und das wollen wir dann auch wirklich wegschieben. Aber um zu erklären, wie diese Saison zu so einer so erfolgreichen werden konnte, müssen wir nochmal zurückblicken auf die letzte Saison, in der man sich ja dann eben doch irgendwie noch retten konnte und in der man ja aber vor einer Entscheidung stand, Luis. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, wann wir damals den Royal aufgezeichnet haben, Aber so ganz sicher war man sich zumindest lange Zeit rund um das Saison, den Saisonabschluss nicht sicher. Geht das eigentlich mit Christian Ilzer hier weiter? Und da hat man eine Entscheidung getroffen und noch mehr. Man hat auch alles, was man dann auf dem Transfermarkt getan hat, würde ich schon sagen, ziemlich auf Christian Ilzer zugeschnitten. Wie blickst du denn mit Abstand jetzt auf das, was damals im Sommer passiert ist?
Ja, ich muss ja sagen, im letzten Royal habe ich, glaube ich, auch einige kritische Worte über Christian Ilzer dargelassen und war mir auch nicht so ganz sicher bei ihm. Und man war sicher, man wusste aber auch nie genau, ist das jetzt einfach dem geschuldet, dass er halt einen Kader vorgesetzt bekommen hat, der hinten und vorne nicht passt, oder liegt es daran, dass er es einfach nicht kann? Und ich würde sagen, nach diesem Jahr könnte man jetzt dann doch das Fazit ziehen, dass es vielleicht dann eher am Kader gelegen hat, denn auch Pellegrino Matarazzo hatte ja mit dem Kader einige Probleme. Und der war ja auch dann davon geprägt, dass man mitten in der Transferperiode den Sportdirektor rausgeschmissen hat. Und diesmal hat man, wie Tobi Escher das jetzt auch in eurer letzten Sendung nochmal gesagt hat, quasi sich entschieden, wir schmeißen nicht einen Trainer raus, sondern wir passen den Kader an ihn an und schmeißen dann eher die Spieler raus. Und insgesamt standen dauerhaft in der Startelf um die 7 Neuzugänge. Und man hat quasi eigentlich eine komplett neue Achse eingezogen in die Mannschaft, die eben perfekt auf Ilzers Fußball passt. Und die Rechnung ist aufgegangen. Und gleichzeitig hat man es trotzdem geschafft, einen Transferplus zu erzielen, was ja auch nicht unwichtig ist, weil Hoffenheim durch die Verlustausgleiche durch Dietmar Hopp in den letzten Jahren und auch die 80 Millionen, die er einmal nachgeschossen hat, sonst irgendwann Probleme mit dem Financial Fairplay bekommt, gerade wenn man jetzt bei UEFA-Wettbewerben teilnehmen möchte. Mhm. Also es geschafft, einen Kader zusammenzustellen, der einerseits genau für Ilzers Fußball angepasst ist und gleichzeitig man trotzdem viele Spieler geholt hat, die jetzt gar nicht mal das oberste Regal vom Preis her waren und die sich andere Teams sicher auch hätten leisten können. Für den Wouter Böcher hat man 4 Millionen gezahlt, Aftolau 8 Millionen für seine 21 Jahre und für die Rolle, die er gespielt hat, immer noch recht günstig. Und Haidari zum Beispiel, der ja eigentlich ein Nottransfer war, weil Machida sich am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen hat, der hat auch nur 5 Millionen gekostet und der war am Ende fast schon der Abwehrchef. Also da hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel bekommen für gar nicht mal so hohen Einsatz.
Und gleichzeitig zeigt das ja aber, wir müssen auch vor allem auf die Abgangsseite gucken, um zu sehen, was sich da verändert hat. Weil das eine sind die positiven Neuzugänge, die eben fast allesamt eingeschlagen sind. Du hast es ja schon angesprochen, wie viele in der Startelf standen. Und auf der anderen Seite hat ja aber in der Vorsaison etwas nicht gepasst. Also wenn man sich so umhört im Umfeld der TSG, dann soll es da wohl schon eine ganze Reihe von Spielern gegeben haben, die nicht bereit waren, die Intensität mitzugehen, auch im Training, die Christian Ilzer für seine Art des Fußballs haben wollte. Und so hat es zu Spannungen geführt. Plus es gab viel Loyalität zum alten Geschäftsführersport, wir haben es ja alles besprochen, mit Rosen und so weiter und so fort, gipfelte alles in diesem Kramaric-Interview. Ältere Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch, die anderen können alle unseren Schwerpunkt von der letzten Saison holen. Dementsprechend war ja vor allem die Abgangsseite wirklich sehr, sehr dicht beschrieben. Und der eine Abgang, der hat alles finanziert, das war Anton Stach, der ist zu Leeds gewechselt, aber wer ist denn da für dich letztlich wichtig gewesen an etablierten Spielern, auf die man dann bewusst verzichtet hat? Das war ja auch ein riskanter Weg, das so zu machen.
Also Ilzer und auch Schicker haben ja recht schnell, als sie ankamen, schon ein paar kontroverse Entscheidungen getroffen, indem sie zum Beispiel Grilic sofort aussortiert haben, weil sie gesagt haben, der passt halt einfach vor allen Dingen aufgrund seines fehlenden Tempos und weil er ja schon eher ein Schönspieler ist und nicht so ein auf der Sechs so ein Box-to-Box-Spieler oder Holding Six oder wie auch immer, wie man es auch braucht in einem intensiven Fußball wie bei Ilzer, weil du eben eine gewisse Konterabsicherung brauchst und wenn du dann jemanden wie Grilic drin hast, der halt einfach nicht das Tempo hat, um den Weg dann so schnell nach hinten zu gehen und auch nicht unbedingt den Elan, dann war es eigentlich nur konsequent, ihm direkt auch ganz transparent zu sagen, du wirst in unserem System so keine Rolle mehr spielen. Den hat man jetzt im Sommer abgegeben. Genauso Dennis Geiger wurde recht früh aussortiert. War jetzt natürlich auch schade nach 16 Jahren im Verein, aber der war auch immer sehr verletzungsanfällig. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ich glaube vom Gehalt war das auch, hat auch nochmal eine Rolle gespielt, weil er ja auch immer mal wieder umworben war, wenn er da mal nicht verletzt war. Ich glaube, die größte Kontroverse war sicherlich der Kader-Zsabek-Abgang. Den hat man dann mit einem anderen 34-jährigen Tschechen ersetzt und hat dabei einen absoluten Volltreffer gelandet mit Wladimír Zoufal. Also hätte ich mir auch nicht für möglich gehalten. Dabei, das war auch noch so der Abgang, wo ich am ehesten gesagt hätte, boah, da lässt man so eine große Identifikationsfigur gehen. Vielleicht behält man ihn doch lieber im Kader. Aber man war eben konsequent und hat nicht einfach halbe Sachen gemacht. Und dann der letzte wäre vielleicht auch noch Mergin Berisha, den man jetzt auch nach Lautern abgegeben hat, der einfach ein riesen Missverständnis war. Ich habe schon nicht verstanden, warum man ihn damals verpflichtet hat. Es war einer dieser Spieler, die man
das gesagt hat, oder?
Ja, du lieferst die Antwort. Aber man hatte auf der Position zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so den Bedarf und er war dann ja auch dauernd verletzt. Und wenn er gespielt hat, hat er auch die Erwartungen nicht erfüllen können. Und es war auch, ich glaube, ein Transferminus von 11 Millionen oder so, was man da eingestrichen hat. Einfach gut für beide Seiten, dass sich das jetzt aufgelöst hat. Man hat es natürlich trotzdem nicht komplett auflösen können. Also Hoffenheim hat 13 Spieler verliehen und da werden noch einige wieder zurückkommen. Ich habe jetzt nicht ganz eng verfolgt, aber so wie ich das wahrgenommen habe, hat Stanley Nsocki zum Beispiel jetzt bei Union auch nicht die Bäume ausgerissen. Tabakovic lief ja gut, aber ich weiß nicht, wie gut der in Ilzers Fußball passt. Vielleicht verkauft man den dann auch fest nach Gladbach oder woanders hin. Also da wird jetzt auch nochmal einiges im Sommer zurückkommen und wie Schicker es schon bei seinem Amtsantritt gesagt hat, das wird nicht in ein oder zwei Transferfenstern fertig sein, sondern es wird 3-4 dauern, bis dann man mal ganz eindeutig einen Schicker-Kader dort hat. Und dafür, dass er das so angekündigt hat, finde ich, sieht der Kader schon ziemlich nach seiner Handschrift aus bisher.
Ich glaube, wenn man auf jeden Fall noch nennen kann, ist Attila Salay, der eben mehrfach verliehen wurde, eben keine Rolle mehr in dieser Saison gespielt hat. Samaseko, der zu Houston gewechselt ist. Also ich will es nicht bei allen diesen Spielern sagen, die hatten keine Lust auf intensives Training, das weiß ich jetzt nicht. Aber das sind eben Namen, plus noch Marius Boether, da hatte das aber sicherlich keine Intensitätsthemen, hätte ich jetzt einfach mal von außen gesagt, der zum FC gewechselt ist. Aber das zeigt eben einfach, wie viel sich auch auf der Abgangsseite verändert hat. Also es waren am Ende 29 Abgänge, aber plus eben, also da sind eben diese ganzen Laien auch mit drin. Und auf der Zugangsseite hast du ja schon die wichtigen Spieler genannt. Kann man denn aber festmachen, wie Hoffenheim auf diese Spieler gekommen ist? Denn ich meine, du wirst es, das wird dir ja runtergegangen sein wie Öl, dass ich in jeder dritten Sendung leider erwähnen musste, dass ein Aftulao auch sehr gut nach Frankfurt gepasst hätte oder sehr gut zum BVB gepasst hätte, aber in sich die TSG für 8 Millionen aus Basel geholt hat.
Ich würde sagen, man erkennt schon zumindest das Muster, dass man in der Schweiz scheinbar ein sehr gutes Scouting-Team hat. Da kommt jetzt auch im Sommer direkt aus St. Gallen Alessandro Vogt. Bin ich auch mal gespannt. 2,7 Millionen hat er nur gekostet, Mittelstürmer. Ansonsten, also man hat halt immer so Spieler auch, so wie Wouter Boecher, der einfach fast schon der 1:1-Ersatz ist für Anton Stach und halt einen Bruchteil gekostet hat und von Stoke City kam. Also das sind einfach so Leute, die irgendwie durchs Raster rutschen und die halt aber vor allen Dingen auch diesen Hunger ausstrahlen, diese Intensität, die Hoffenheim die letzten Jahre komplett abgegangen ist, wo du eher so das Gefühl hattest, Hoffenheim holt sich irgendwie so Spieler, die sind so 27, 28, so leicht über den Zenit und die wollen sich jetzt noch einen faulen Lenz machen. Also übertrieben gesagt natürlich. Und jetzt ist man eher so zu dem zurück, was man ja eigentlich mal machen wollte, nämlich junge, hungrige Spieler holen, weiterentwickeln und dann mit Gewinn verkaufen. Und Aslani und Touré, die werden ja jetzt schon auf Touré auf 50 Millionen. Aslani hat wohl eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen tangiert. Also wenn die wenn man jetzt die beide im Sommer abgeben sollte, dann hat man aber ordentlich Spielgeld, um sich quasi ihre Nachfolger zu holen. Und hätte damit fast schon mit zwei Transfers Dietmar Hopps Zuschuss quasi ausgeglichen, was so Financial Fairplay angeht. Also was das angeht, ist man echt auf einem ganz guten Weg und hat jetzt auch schon frühzeitig angefangen, für nächste Saison vorzubauen. Vogt habe ich schon genannt. Kajetan Lenz kommt jetzt noch aus Bochum. Der war schon ein bisschen teurer für 10 Millionen. Defensiver Mittelfeldspieler. Vielleicht dann auch so ein bisschen, um den Abgang von Grischa Prümmel aufzufangen. Wobei jetzt auch Jens Day schon im Gespräch ist, der dann ja eher so Typ Erfahrung wäre auch ein bisschen. Und man hat natürlich, was auch jetzt so ein Pluspunkt ist, was man jetzt in der Vergangenheit nicht hatte, man hat natürlich in der dritten Liga nur 23, wo man Spieler an den Kader heranführen kann. Da wurden jetzt im Winter Luis Engels und Yannick Eduardo verpflichtet, die eigentlich nur in der U23 gespielt haben. Und man hat natürlich auch Spieler, die jetzt schon auf sich aufmerksam gemacht haben. Also da bin ich auch mal gespannt, was da vielleicht auch hochkommt. Aus Elversberg kommt auch noch Bambasse Conte aus der eigenen Jugend, der ausgeliehen war. Also da könnte auch noch mal ein bisschen was nachkommen, wo man im Sommer so ein bisschen die Augen offen halten sollte. Ich habe den Namen noch gesucht, Dennis Zeidler war es, der in der U23, ich glaube, sogar Torschützenkönig wurde.
Und wenn man eben so anguckt, was eint alle, die gekommen sind zur TSG, dann sind es alles Spieler, die viele intensive Läufe, viele Sprints machen. Also wenn ich mir nur angucke, wer hat die meisten Sprints angezogen in dieser Saison, dann hast du mit Basumana Touré da jemanden, der kam im letzten Winter, aber den würde ich eben auch schon als einen solchen Neuzugang bezeichnen, aber ansonsten sind es aus den ersten 8 Spielern, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, 6 Spieler, die neu gekommen sind, die eben die meisten Sprints angezogen haben. Also Zofal auf Platz 2, Tim Lemperle, ablösefrei vom 1. FC Köln, auch so ein Spieler, wo man sagen muss, da haben andere etwas nicht gesehen, was die TSG gesehen hat. Aftulau, Ranac Burcher und so weiter und so fort. Muss man jetzt auch, glaube ich, nicht nochmal tiefer reingehen. Ranac war, glaube ich, gar kein Neuzugang. Das habe ich jetzt dann gerade falsch vorgelesen. Ja, genau.
Gefühlter Neuzugang.
Ja, man hat ihn vorher nicht so oft gesehen. Das stimmt. Aber ey, bei 16 Innenverteidigern, wer soll da den Überblick behalten? Ich bin ja froh, dass da mal so ein bisschen ausgesiebt wird. Das macht auch meine Vorbereitung ein bisschen einfacher. Muss ich mich nicht mehr auf 12 unterschiedliche Innenverteidiger vorbereiten, sondern vielleicht werden es dann weniger. Also man hat den Kader auf den Trainer angepasst und damit konnte ja Ilzer auch den Fußball spielen lassen, den er spielen lassen möchte. Hat sich das denn deiner Meinung nach unterschieden zu dem, was wir in der Vorsaison gesehen haben? Weil da war es ja auch schon mal so, dass es ein kürzeres Zeitfenster, in dem es, nennen wir es einfach mal, Ilzerball bei der TSG hätte geben sollen. Gab es da Unterschiede?
Also schon eindeutig, weil Ilzer dann ja irgendwann auch feststellen musste, er kommt so jetzt erstmal nicht weiter und dann einen sehr viel pragmatischeren Ansatz gewählt hat, wo man teilweise sich dann irgendwie hinten eingemauert hat. Die Offensive letzte Saison, die ja bei Hoffenheim, also auch letztes Jahr hatte man gute Einzelspieler, die war ja im Vergleich zu dieser Saison, ich glaube, 19 Tore weniger geschossen. Also dadurch, dass man eben dann auch so erstmal auf Stabilität aus war, ist einem natürlich vorne auch komplett der Dampf abgegangen. Und der Unterschied halt jetzt von letzter Saison zu dieser Saison ist, dass diesmal halt wirklich alle mitgezogen haben und man gleichzeitig noch eine ganze Vorbereitung hatte, um auch diese Abläufe einzustudieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sein Spielsystem unfassbar komplex ist. Es baut erstmal darauf auf, dass man eben immer, sobald man den Ball hat, sehr vertikal nach vorne geht, das Spielfeld sehr breit macht, viele Diagonalbälle spielt, und dass man eben vor allen Dingen eine unfassbare Intensität auf den Platz kriegt. Hoffenheim ist die Mannschaft mit den meisten gelaufenen Kilometern und auch mit den zweitmeisten Sprints. Und man ist dadurch halt immer auch im Gegenpressing da, weil man den Gegnern halt wenig Raum lässt. Und dann ist auch nicht so schlimm ist, wenn man mal einen Abpraller hat. Hoffenheim agiert ja, dadurch, dass sie eben so vertikal sind, auch viel mit langen Bällen. Und die kommen vielleicht auch nicht immer sofort an, aber dafür hat man dann eben den zweiten Ball, weil man gut nachrückt. Und das basiert halt alles erstmal darauf, dass die Leute mitmachen und dass man wirklich diese Basics an den Tag legt, die in Hoffenheim halt viel lange gefehlt haben.
Und ab welchem Punkt in der Saison hattest du den Eindruck, das funktioniert jetzt ja wirklich besser als in der Vorsaison? Denn wenn man sich nochmal so vor Augen führt, wie der Saisonstart eigentlich war, dann war es so ein Auf und Ab, also im Vergleich zur Vorsaison natürlich besser. Also du gewinnst gegen Leverkusen auswärts mit 2:1, eins der wenigen Spiele von Erik ten Hag als Leverkusen-Trainer. Du verlierst aber zum Beispiel auch 1:3 zu Hause gegen die Eintracht, wo man offensiv nicht so wahnsinnig viele Ideen hatte, außer den langen Ball auf Basumana Touré. Gewinnst dann aber bei Union nach der Länderspielpause mit 4:2, dann verlierst du gegen den FC Bayern, hältst aber sehr gut mit, also sehr gute erste Hälfte, in der zweiten ging es dann so ein bisschen dahin. Und dann kommen aber erstmal wieder unentschieden 1:1 beim SC Freiburg und Niederlage zu Hause 0:1 gegen den 1. FC Köln. Ein Spiel mit wahnsinnig vielen Flanken und defensiv echt einigen Problemen mit El Mala. Also was ich damit sagen will, ist, das war alles nicht dramatisch schlimm, weil die Vorsaison als Referenz ja so war, dass es eigentlich auch fast nur besser werden konnte. Aber es hat sich nicht damals noch nicht angedeutet, dass Hoffenheim da landen würde, wo es jetzt dann am Ende gelandet ist. Das kam dann erst nach dieser Länderspielpause, nach diesem 0:1 zu Hause gegen Köln. Ab dann geht's los und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, dass es dann eben diese Serie gab. Hat sich da was verändert? Ab wann war dir auch klar, die Frage habe ich vorhin schon mal indirekt so gestellt, hier ist was, was solide ist, was jetzt nicht, wenn Gegner dagegen klopfen und den ersten Passweg wegnehmen, dann sofort wieder zusammenfällt.
Also, wie du schon sagst, durch die Vorsaison war ich dann trotzdem echt ziemlich entspannt zum Saisonstart. Man muss natürlich auch sagen, als der Spielplan rauskam, hatte ich schon das Gefühl, das ist erstmal ein schweres Startprogramm. Da wusste man natürlich zum Beispiel nicht, was Frankfurt für eine Saison spielen würde. Zu dem Zeitpunkt war Frankfurt auch noch nicht ganz auf dem Niveau, wie es jetzt ist, im negativen Sinne, muss man leider sagen. Und ich finde, die Ansätze, die hat man da schon auch gesehen, also gegen Frankfurt, ich glaube, wenn man sich jetzt die Expected Goals da anguckt, dann hätte es auch einen Unentschieden geben können, hätte kein 1:3 sein müssen. Und gegen Freiburg haben sich die Mannschaften fast schon neutralisiert, so ein bisschen. Man muss aber trotzdem sagen, dass man schon gemerkt hat, dass diese Abläufe, dass die zu Saisonbeginn noch nicht 100% gepasst haben. Also die Pressing-Auslöser waren manchmal noch ein bisschen spät. Manchmal sind Spieler dann einfach alleine ins Pressing gelaufen, ohne dass sie dann nachgezogen sind. Und auch vor allen Dingen die Offensivabläufe, die waren am Anfang, finde ich, schon noch ein bisschen auf so Einzelspielern aufgebaut, viel auf Touré auf links natürlich. Das war auch sehr asymmetrisch irgendwie. Also man hat immer Touré links sehr weit vorgezogen, die rechte Seite fast schon verweisen lassen. Da konnte dann Zufall komplett durchlaufen, aber Lemperle ist mit nach innen gerückt. Und dadurch hat man eben sehr viel sich auch von Touré's und Kramaric's Klasse ein bisschen abhängig gemacht. Und ich finde, als man langsam ins Rollen kam, da hat man schon gemerkt, dass die Abläufe ein bisschen besser sitzen, dass man auch ein bisschen variabler wird. Hoffenheim hat zu Saisonbeginn sehr viel so dieses sehr, sehr asymmetrische 4-2-2-2 so ein bisschen gespielt. Und dann hat man auch durch die Prümmel-Rückkehr nochmal eine Option mehr gehabt, dass man auch 4-3-3 spielt mit zwei klassischen Box-to-Box-Spielern, wo man auch gegen den Ball halt extremen Druck machen kann, gerade gegen Mannschaften wie Leipzig hat es geholfen. Und dadurch hat man irgendwie immer so ein bisschen mehr Varianten zu seinem Spiel ein bisschen hinzugefügt. Und dann hatte ich auch nicht mehr so Bauchschmerzen, als Touré dann zum Beispiel beim Afrika-Cup war oder so. Zu Saisonbeginn hätte ich da schon ein bisschen mehr mich gefragt, ob das jetzt so gut funktioniert mit Prass, der auch nochmal eine deutlich bessere Saison gemacht hat, trotz Joker-Rolle.
Und gleichzeitig ist es aber so, das ist jetzt natürlich viel im Nachhinein Bewertung, aber also zwischen den ersten beiden Länderspielpausen, die es gab, da hat ja Hoffenheim seine Punkte geholt. Und im Nachhinein sieht man, ja gut, die haben gegen St. Pauli gewonnen, die wurden später 18. Die haben gegen Heidenheim gewonnen, die wurden später 17. Die haben gegen den VfL Wolfsburg gewonnen, die wurden später 16. Also ich weiß, dass es eine Henne-Ei-Diskussion ist, weil ja letztlich auch solche Siege dazu geführt haben, dass diese Teams so weit unten in der Tabelle gelandet sind. Aber ich glaube, du verstehst meinen Punkt. Also da war ja auch noch nicht jedes Spiel davon irre überzeugend. Also gegen Wolfsburg zum Beispiel hast du weniger Expected Goals als der Gegner herausgespielt. Da hatte Amura echt einige gute Aktionen, aber auch keins dieser Spiele war unverdient gewonnen. Und dann kam aber dieses Spiel gegen Leipzig zu Hause, eigentlich enorm ausgeglichen, 1,82 zu 1,81 Expected Goals, aber ein und in Rückstand noch geraten, aber dann kommt Grischa Prömel und dreht das Ding. Und für mich war tatsächlich dieser Leipzig-Sieg, weil man dann also nicht nur schon so ein ordentliches Punktepolster hatte, dass man schon gesehen hat, okay, also für die nächsten Wochen muss man sich jetzt erstmal nicht mit Abstiegskampf beschäftigen. Sagt natürlich keiner so, aber war de facto so. Und weil du dann aber eben sogar in Rückstand so ein Spiel noch drehen kannst, das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, oh krass, hier passiert jetzt gerade was bei Hoffenheim. Hast du noch Erinnerungen an dieses Spiel oder überbewerte ich das vielleicht auch so in meiner Rückschau?
Ich müsste da sogar im Stadion gewesen sein und gegen Leipzig hat man ja dann in der Rückrunde das dann quasi das Negativbeispiel ja auch ein sehr schlechtes Spiel hingelegt. Deswegen, das Spiel ist schon auch, also wie du sagst, schon eins der Highlights dieser Saison gewesen und wo man auch mal gezeigt hat, dass man eben gegen stärkere Gegner auch sowas zeigen kann, wobei es dann auch direkt wieder als nächstes einen Unentschieden gab gegen Mainz. Mhm. Wo ich sagen muss, was mich, also ein so ein Punkt, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, okay, jetzt, also so wie sie jetzt loslegen, kann das richtig was werden, war, wie sie aus der Winterpause kamen, direkt mit einem 5-1 gegen Gladbach und dann am Wochenende darauf direkt 1-0 gegen Leverkusen gewonnen und zwar in so einer auch erwachsenen Art und Weise, wenn man das Tor, das war jetzt nicht, war jetzt vielleicht fast schon ein halbes Zufallsprodukt, weil es ein direkter Freistoß von Wouter Böcher war aus einer Position, wo man eher flankt, wo der Torwart auch ein bisschen auf Flanke spekuliert hat und dann haut er das Ding genau unter die Latte. Aber wie sie danach eben einfach auch nichts zugelassen haben, ich glaube, es gab nur 9 gegnerische Torschüsse und dann einfach ganz souveränes runtergespielt hat. Hoffenheim hat auch diese Saison keine einzige Führung, also man hat 3 Unentschieden, 18 Siege nach 21 Führungen, kein einziges Mal verloren. Und diese Reife, die sie da auch dann gezeigt haben, da habe ich schon gedacht, oh, jetzt sind sie irgendwie in so einem Groove drinne, wo man ja wirklich am Stück, ich glaube, 8 Heimsiege am Stück. Und auch die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele im Jahr 2026 alle gewonnen hat. Also das war, hat mich schon auch nochmal ein bisschen, wo ich dachte, boah, die sind jetzt über diese kurze Winterpause nochmal auf ein neues Level gekommen.
Und das ja mit einem Spieltag Verspätung, weil ja noch das Auftaktspiel bei Werder abgesagt wurde, wegen des Sturmtiefs und vielleicht war es im Nachhinein sogar gut, weil man eine längere Vorbereitung hatte, aber der Start, der war dann wirklich ganz fantastisch. Und das Interessante ist aber, wenn wir über diese Spiele sprechen, also die du jetzt gerade genannt hast, also eben Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, dann hatte da keiner der Gegner mehr als 9 Schüsse. Also das war schon der Maximalwert. Also sprich, eigentlich wurde das auch über die Defensive gewonnen, denn Offensive, also war schon völlig okay, da Tore zu erzielen, aber zum Beispiel gegen die Eintracht und Union dann auch später, da machst du aus 1,3 Expected Goals, machst du 3 Treffer. Wir haben so viel über die Abwehr von Hoffenheim gesprochen und insgesamt hat sich ja, also es hat sich ja in beide Richtungen verändert. Hoffenheim hat seine Tordifferenz im Vergleich zur Vorsaison um 35 Tore verbessert. 19 sind quasi mehr geschossen worden und 16 wurden aber weniger kassiert. Was hat sich denn in der Defensive verändert?
Ich würde sagen, also der eine Punkt ist die Intensität, die wir schon angesprochen haben. Ich würde nicht sagen, dass Hoffenheim, würde trotzdem, dass Hoffenheim jetzt, glaube ich, die 4. beste Defensive hat, nicht behaupten, dass, oder nee, die 6 wenigsten Gegner, also 6 beste Defensive, 4 wenigsten Schüsse zugelassen, dass Hoffenheim jetzt überragend in der Strafraumverteidigung ist, sondern man schafft vor allen Dingen den Gegner erstmal weg vom eigenen 16er zu halten. Und dadurch, dass jetzt auch nicht nur die Verteidigung eben gegenarbeitet, sondern wirklich auf dem ganzen Feld, das fängt schon bei Lemperle vorne an, der so ein absoluter Pressingstürmer ist, und zwar der aber auch offensiv was kann, sorry Sven Schiplock. Und das zieht sich halt über den ganzen Platz. Und dann kommt halt dazu, dass du aber defensiv es endlich mal geschafft hast, gute Innenverteidiger zu scouten. Und zwar nicht nur 1 oder 2, sondern dann verletzt sich Machida, dann holst du Haidari nach. Dann hast du noch einen Bernardo, der sowohl links, also beide Haidari und Bernardo konnten beide auch noch Linksverteidiger spielen. Dann Hranac, der die letzte Saison gar keine Rolle gespielt hat, war plötzlich eine absolute Bank. Und irgendwann kommt auch noch Ozan Kabak nach, wo du das Gefühl hast, nach der ewigen Verletzung, die er hatte, dass er jetzt auch endlich mal diese 1 bis 2 Aussetzer, die er jedes Mal drin hat, auch mal so mehr oder weniger losgeworden ist und mit seiner Kopfballstärke auch noch 4 Tore beisteuert. Und das ist einfach so eine Kombination, die dann so eine Defensive natürlich enorm stabilisiert. Und gleichzeitig hattest du auch wirklich eine krasse Konstanz im Personal. Also Hoffenheim hat nahezu gar nicht gewechselt in der Startelf. In der Defensive fast schon am ehesten, ehrlicherweise. Aber das war dann immer nur, spielt jetzt Bernardo oder spielt Ranac. Also es waren jetzt immer nur einzelne Wechsel, die dann auch teilweise bedingt waren durch Sperren, weil allein Haidari 2-mal gesperrt war. Das muss er noch so ein bisschen lernen, dass er nicht jedes Spiel eine gelbe Karte kassiert. Und man hatte diesmal außer den Langzeitverletzten, also Jean-André, Machida und Loschek, kaum Ausfälle. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach auf eine bessere an sich Grundlagenfitness zurückzuführen ist. Hoffenheim hat jetzt auch letztes Jahr Ilzer seinen Athletiktrainer Marco Angela aus Graz mitgebracht und ich habe in der Sendungsvorbereitung herausgefunden, dass er offiziell Head of Performance ist. Also er ist kein klassischer Athletiktrainer, sondern er verbindet so ein bisschen die Athletik, die Physios, die Ärzte und die Leistungsdiagnostik. Also man hat da jetzt so eine Schnittstelle, wodurch man vielleicht auch ein bisschen besser die Belastung steuern kann. Ist natürlich, ohne da irgendwelche Einsichten in Daten zu haben, schwer nachzuvollziehen, was da die Gründe sind, aber was auf jeden Fall offen schwarz und weiß ist, dass man deutlich weniger Verletzte hat, gerade durch irgendwelche muskulären Verletzungen als im Vorjahr und überhaupt also ich weiß gar nicht, wie oft wir hier über Verletzungen geredet haben. Ja. Und das sind so 3 Faktoren, diese Intensität, die Einzelspieler, aber auch diese Konstanz, die man jetzt endlich mal drin hatte, die da sicherlich mit reingespielt haben.
Und dann sehr, sehr gute Spieler in den direkten Duellen, also mit Bernardo und Sofal hast du gleich 2 Spieler, die in den Top 15 der Liga sind bei den gewonnenen Zweikämpfen. Bernardo allerdings auch auf Rang 7, einem geteilten Rang 7 für 9 gelbe Karten, also es kommt auch noch mit dazu. Karten hat man gerne gesammelt, die drittmeisten der Liga gemeinsam mit dem HSV, nur Augsburg und Werder hatten noch mehr bei Hoffenheim, aber ich glaube, dass das eben auch was ist, was Gegner vor Probleme gestellt hat. Also du hast, die Zweikämpfe wurden oft hart geführt, nicht immer fair, muss man sagen, dafür gab es ja auch viele Freistöße, viele gelbe Karten, aber wir haben jetzt ja schon öfter erlebt, dass das als Element hilfreich sein kann, eben Gegner gar nicht erst in den Rhythmus reinkommen zu lassen. Und interessanterweise ist mir das vor allem in den Spielen aufgefallen, in denen das Hoffenheim mal nicht gelungen ist. Also zum Beispiel dieses Spiel in Überzahl gegen Werder Bremen. Da war irgendwann dann, aus welchem Grund auch immer, diese Intensität weg und auf einmal hat Werder da eigentlich einen relativ guten Ball gespielt und es ist einem richtig aufgefallen, weil so spielen Gegner von Hoffenheim in dieser Saison nicht. Hat aber auch schon so ein bisschen mit einem Punkt zu tun, zu dem wir gleich noch kommen. Vorher würde ich mit dir aber gerne über Leistungskultur sprechen. Denn du hast als Aspekt eben mitgebracht, die Rückkehr zur Leistungskultur. Aber wie kann denn das überhaupt sein, Luis, wenn die Startelf quasi nie durchrotiert wird?
Ich meine damit auch eher das, was wir vorhin schon so ein bisschen haben anklingen lassen, dass man eben nicht mehr so diese Wohlfühloase ist, wo man das Gefühl hat, dass sich die Spieler so ein bisschen drauf ausruhen. Sondern dass man jetzt wirklich, also diese Punktintensität, die wir jetzt schon oft angesprochen haben, das ist ja somit so ein Schlüssel, aber auch, dass man es geschafft hat, jetzt einfach mal so eine Kultur vorzuleben, wo es jetzt auch nicht wie im Vorjahr irgendwelche Maulwürfe gibt, wodurch interne aus der Kabine nach außen drängen, wo man es auch jetzt geschafft hat, solche Störfaktoren von der Mannschaft fernzuhalten, die wir später noch ansprechen werden, Thema Rogon und weiß nicht, wie viele Geschäftsführer man schon wieder verschlissen hat. Und wo man es einfach geschafft hat, jetzt mal in der Mannschaft so wieder so einen Spirit zu etablieren, wo man wirklich auf dem Platz sich zerreißt, in Anführungszeichen, und nicht Hoffenheim einfach nur so als netten Nebenerwerb sieht. Und das ist, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt leider schon sehr viel davon angesprochen, aber wir haben, glaube ich, trotzdem noch genug zu bereden.
Aber das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, wenn du so eine fest eingespielte Startelf hast. Auf der einen Seite bekommst du immer ein ähnliches Niveau Und im Erfolgsfall meckert da auch niemand, weil dann finden einfach die Meckerer ja auch gar kein Gehör in der Öffentlichkeit. Aber wenn ich mir zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, Alexander Prass und Max Mørstedt angucke, der eine wurde 21 Mal eingewechselt, das war Max Mørstedt, und Alexander Prass 20 Mal. Bei Mørstedt sind es am Ende 400 Minuten, die er durch 21 Einwechslungen bekommen hat. Und ich glaube, einmal stand er in der Startelf. Das muss ich gerade mal nachgucken, das habe ich gerade aus dem Kopf zitiert. Das wirkt ja dann auch so, als ob eigentlich die Tür in die Startelf relativ zu wäre. Und das ist ja jetzt gerade vor einer Saison, also jetzt in der nächsten Saison, wird es ja dann eine Mehrfachbelastung geben. Da wird es natürlich auch leichter zu rotieren. Aber da muss ich auch erstmal rausstellen, ob Ilzer überhaupt ein Trainer ist, der das tut.
Ja, darauf bin ich auch sehr gespannt, weil diese Intensität, die wird man nicht durchhalten können, wenn man oft in drei Wettbewerben unterwegs ist. Hoffenheim hatte im Schnitt 123 Kilometer im Spiel. Ein Stat, den ich vorhin noch gerne gedroppt hätte, ist, dass man selbst im Hinspiel gegen Werder, wo man eine Halbzeit komplett in Unterzahl war, trotzdem 124 Kilometer und damit drei mehr als Werder gelaufen ist. Also man hatte ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass gegen Saisonende ein bisschen Müdigkeit eingesetzt ist und so ein bisschen mehr Rotation musste auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Gleichzeitig war ich jetzt in dieser Saison natürlich ganz zufrieden damit, dass man jetzt endlich mal eine eingespielte Startelf hat, weil man das die Jahre davor nie hatte. Man das Gefühl hatte, dass man das ganze Jahr lang einfach nur sucht danach, wer jetzt überhaupt aus diesem Kader irgendwie zusammengestellt eine gute erste Elf bilden kann. Aber wie du schon sagst, das wird man so nicht 1:1 weiter fortführen können. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das Team jetzt auch im Hinblick auf nächste Saison weiterentwickelt wird. Mhm.
Und damit sind wir ja letztlich dann auch schon bei deinem Aspekt gelandet, nämlich es war ja nicht immer alles ganz fantastisch, weil ansonsten wäre man nämlich in der Champions League gelandet. Noch am 26. Spieltag lag man auf einem Champions League Platz und da sind wir aber schon mitten in einer Phase drin, in der Dinge nicht mehr funktioniert haben. Also das war ein enttäuschendes 1:1 gegen Wolfsburg mit 47 Flanken und 16 Ecken. Also ich habe mir danach die Augen ausgespült nach diesem Spiel, überspitzt gesprochen natürlich, begann aber ehrlicherweise schon ein bisschen vorher. Ich weiß nicht, wo du den Start festmachen würdest, also sicherlich war das 0:1 zu Hause gegen St. Pauli keine Sternstunde. Vielleicht kann man auch schon beim Auswärtsspiel beim FC Bayern anfangen, wo man auch gut mitgehalten hat, es halt dann diese Strafstoß- und Platzverweisentscheidung gibt, die also unter Hoffenheim-Fans unglaublich kontrovers diskutiert wird. Ich sehe die Schärfe in dieser Diskussion immer noch nicht, aber ich leite sie mir eben danach her, daraus her, dass man eben bis dahin gut in dem Spiel mit drin war und damit ja auch richtig so ein Ausrufezeichen hätte setzen können, potenziell. Also wo hat es für dich die ersten Anzeichen gegeben, dass die Puste hinten raus dann doch ausging?
Ja, also das Bayern-Spiel würde ich auch dann aufgrund der von dir genannten Gründe ein bisschen ausklammern. Ich hätte dann eher Köln / das darauf folgende Spiel gegen St. Pauli dann identifiziert. Und ich würde sagen, dass diese ausgegangene Puste schon so verschiedene Gründe hat. Also das eine, was sicherlich ein Faktor war, ist, dass sich die Gegner auch einfach irgendwann so ein bisschen drauf eingestellt haben, was Hoffenheim spielt. Weil es ja dann doch auch, wie schon gesagt, nicht überkomplex ist und sie dann Hoffenheim auch mehr den Ball überlassen haben, ein bisschen tiefer standen, wodurch sich natürlich weniger Räume ergeben, wo Aslani, wo Touré, wo Lemperle ihre tiefen Läufe reinstarten können, weil das ist natürlich ein extrem wichtiges Element von Hoffenheim Spiel gewesen, dass die eben dauerhaft die Abwehr stressen, immer da tief reingehen und dann aber auch mit weiten Bällen gefüttert werden und wenn da weniger kommen, dann läuft man natürlich auch nicht mehr immer da rein, aber dadurch bringt man die Abwehr auch weniger in Bewegung, was dann eben der zweite, so das zweite Element ist, dass man auch das Gefühl hatte, dass eben der Plan dann nicht mehr immer 100% so umgesetzt wurde, wie man es zuvor gemacht hat bei dieser ungeschlagenen Serie zuvor. Und dann der dritte Grund, den ich jetzt so ein bisschen raus identifizieren würde oder auch vielleicht auch als Frage stellen würde, ist, ob es dann ein bisschen an der Müdigkeit lag, wie vorhin angesprochen. So ein bisschen ist die Laufleistung schon gesunken. Ich habe die mir jetzt einmal so über die Saison rübergezogen und da ist schon ein leichter Abfall zu erkennen. Gleichzeitig ist das ja auch logisch in so einem Saisonverlauf. Und oder ob es dann doch auch sich dann doch wieder so ein Gefühl von Hunger eingesetzt hat, den ich jetzt, wo ich jetzt aber nicht den Spielern den Einsatz absprechen würde, ehrlicherweise. Und ich würde sagen, das sind so die drei Faktoren, die so mit dazu geführt haben, dass man dann gegen Ende nicht mehr ganz so stabil war, nicht mehr ganz so konsequent. Und wie du schon gesagt hast, dann irgendwann auch so ein bisschen ideenlos und nur noch Flanke nach Flanke reingeschlagen hat. Hoffenheim hatte die meisten Flanken der Liga. Zu Saisonbeginn hätte ich mich da gar nicht drüber beschwert, weil die Flanken meistens dann komplett mit Zug aus dem vollen Lauf von Wladimir Zofal reingeschlagen werden und dann meistens per Kopf auch verwandelt werden. Aber wenn es dann halt gegen tiefstehende Gegner ist, wo man wenig Bewegung hat, wo man wenig Tempo aufbauen kann, dann sind es halt eher so Verzweiflungsdinger. Und ich würde sagen, so ein Spiegelbild war natürlich das Spiel gegen Bremen, wo man früh in Überzahl ist und man ja auch was für die Tordifferenz machen muss, weil man eben dieses Spiel gegen Leipzig hatte, wo man 0-5 verloren hat. Und hätte man jetzt gegen Bremen mal diese Überzahl genutzt und noch 3, 4, 5 Tore gemacht, dann hätte man am letzten Spieltag, wir wissen ja, wie der ausgegangen ist, es wäre dann eh egal gewesen im Nachhinein, aber hätte man natürlich es deutlich einfacher gehabt, an Stuttgart zum Beispiel vorbeizuziehen. Und stattdessen schafft man es dann irgendwie gerade noch so mit so einem 1-0 nach Ecke, wo Bremen komplett gepennt hat und Aslani so einen Geistesblitz hat und lässt hinten sogar noch einiges zu. Und ein Bild geht mir nicht aus dem Kopf, wie Abdullahu von rechts nach links durchs Mittelfeld durchdribbelt und dabei noch mit seinen Händen gestikulierend seinen Mitspielern sagt, wo sie jetzt bitte hinlaufen sollen, weil wirklich niemand sich bewegt hat.
Ja, und ich meine, du kannst ja ehrlich gesagt, also das 3-3 vorher gegen VfB war ja auch schon sinnbildlich. Also du führst 3-2, dann vergibt Tomasz sogar noch die Riesenchance auf 3-3 und kurz danach darf er es dann doch machen in der Nachspielzeit. Und wie da die TSG die Konter nicht ausgespielt hat, die der VfB Stuttgart angeboten hat in Rückstand, das war auch schon, ja, fand ich ein deutliches Zeichen dafür, dass manche Dinge da nicht mehr funktioniert haben. Vielleicht auch es einen Spannungsabfall gab, den du zwar eigentlich nicht erklären kannst und der eigentlich auch nicht da sein dürfte, aber es sah halt zumindest danach auch, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Vielleicht hat man sich zu sicher gefühlt und dachte, naja, wir haben gegen den VfB gewonnen, dann ist es nicht mehr so wichtig, jeden Konter mit voller Intensität auszuspielen. Aber hätte man halt vielleicht dann doch machen sollen. Und insgesamt ist es eben dann deswegen dann ja ein leicht ernüchternder Schluss gewesen für eine sehr gute Saison. Das war ja quasi unser Einstieg in diese Sendung. Und die Frage, die ich mir halt jetzt stelle, ist, ist es Regression zur Mitte gewesen? Und das ist halt das Niveau, auf dem Hoffenheim eigentlich spielt, im Guten wie aber halt auch im Schlechten, so wie dann das Ende der Saison war. Oder kann man das nochmal fixen? Was ist da so dein Eindruck, auch von Christian Ilzer und wie er damit umgegangen ist, dass man da letztlich diese große Chance noch verspielt hat?
Ich finde, man hat von manchen Spielern, die so Baumann, Kramaric, hat man schon gemerkt, dass sie ziemlich angenervt sind, gerade Kramaric, der da gerne eben das Maximum rausgeholt hätte. Ich würde sagen, dass Ilzer manchmal das fast schon dann ein bisschen beschönigt hat, aber das er hat ja auch recht damit, dass man es eben immer so ein bisschen in den Kontext setzen muss. Ich bin jetzt mal gespannt auf die kommende Saison, weil dadurch, dass Ilzers Fußball so eben sehr auf den Basics aufbaut, habe ich natürlich auch die gewisse Angst, dass es sich dann doch auch ein bisschen abnutzen kann. Gerade wenn es eben immer darum geht, dass man immer 2, 3, 4 Kilometer mehr läuft als der Gegner. Ist die Gefahr natürlich groß, dass sobald ein gewisser Spannungsabfall da ist und sobald man auch eben mehr Spiele hat einfach, dass man dann eben schnell so einen Leistungseinbruch hat. Aber ich bin da jetzt trotzdem nicht so, dass ich da riesen Panik vorhab und es ist auch nicht normal, dass Hoffenheim so eine Saison spielt wie jetzt zuletzt. Es war die zweitbeste der Vereinsgeschichte und trotz dem Geld, was Hoffenheim ja natürlich hat und den finanziellen Vorteil, den man hat, bewegt man sich trotzdem nicht in der Region, in der man auf Platz 5 landet jedes Jahr. Aber ich würde sagen, so ein Grundniveau ist auf jeden Fall da, mit dem Hoffenheim auch selbst zur Saisonende, ja, wo man das Gefühl hatte, die sind nicht mehr ganz da, wo sie schon mal waren, es dann trotzdem schafft, selbst so ein VfB Stuttgart, auch wenn man dann am Ende die Führung hergeschenkt hat, über eine eigentlich die erste Halbzeit hinweg schon ziemlich herzuspielen. Ich weiß nicht, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, aber wenn man nur die erste Hälfte nimmt, das war ja ein super Auftritt. Und dann eigentlich nach der roten Karte wurde es eigentlich, die war fast schon eher, hat man das Gefühl gehabt, dass sie Hoffenheim behindert, als dass sie ein Nachteil für den VfB wäre.
Ja, und dann ging es eben dahin. Ist es für dich aussagekräftig, dass man von den 9 Spielen, in denen man 60 oder mehr Prozent Ballbesitz hatte, hat man zwar immerhin, nee, da habe ich mich verzählt, 3 hat man verloren, 3 hat man unentschieden gespielt, genau, und 3 hat man gewonnen. Ist so ein bisschen, man muss mit einberechnen, wenn du zurückliegst, dann bekommst du auch in der Regel mehr Ballbesitz in der Bundesliga, weil der Gegner dann sagt, ja cool, wir haben jetzt gar nichts mehr vor, wir verteidigen jetzt nur noch, also das hängt natürlich auch damit zusammen, aber trotzdem ist es ja ein Indikator dafür, wie man damit umgehen konnte, dass man eben so viel Ballbesitz hat.
Ja, absolut, also du hast schon richtig eingeordnet, aber es ist trotzdem so, dass Hoffenheim natürlich durch dieses vertikale Spiel auch davon lebt, in so Umschaltsituationen zu kommen. Und sie schaffen es schon, das auch aus eigenem Ballbesitz zu kreieren. Zum Beispiel, indem Hoffenheim echt auch gute Abläufe hat vom eigenen Strafraum weg, wenn sie hoch angelaufen werden, dass sie direkt die Gegner rauslocken und sich da extrem gut aus solcher Bedrängnis rausspielen. Also ich habe mittlerweile einen ziemlichen Ruhepuls, wenn sie hinten kurz rausspielen. Das war nicht schon immer so. Da musste man früher auch öfters damit rechnen, dass sie jetzt gleich einen Ballverlust provozieren. Aber wenn natürlich Gegner ihnen es gar nicht erst anbieten und sagen, macht ihr mal, wir warten irgendwo am eigenen Strafraum, dann tun sie sich natürlich auch ein bisschen schwerer. Und wie vorhin schon auch angesprochen, man muss die Abwehr halt einfach dauerhaft stressen mit diesen Läufen von Aslani, von Lemperle, von Touré. Und die haben halt irgendwann auch nachgelassen. Die sind nicht mehr jeden Lauf durchgegangen. Und da fehlt ihnen vielleicht dann auch ein bisschen die Geduld. Vielleicht auch Spieler, die mal auf engeren Räumen was kreieren können. Und manchmal war dann auch einfach so das Gefühl, dass sich da jetzt einfach keiner mehr bewegt im letzten Drittel. Mhm. Aber das ist natürlich auch die ganz hohe Fußballkunst, muss man sagen. Also wenn ich mich gefragt habe, wo ist Hoffenheim limitiert, dann war es immer ja gegen tiefstehende Gegner im eigenen Ballbesitz, weil man da aber weil normalerweise nur Mannschaften wie FC Bayern halt in solche Situationen reinkommen, wo sie das spielen müssen.
Ja, definitiv. Also du warst ja gerade kurz mit dabei, als wir über den VfB Stuttgart gesprochen haben, da war genau dieses Thema auch schon virulent. Jetzt ist ja Christian Ilzer ein Trainer, der anders kommuniziert als ganz viele andere Trainer. Also die ewigen Ilzer-Metaphern, die er in Pressekonferenzen verwendet, und ganz offensichtlich verwendet er ja auch eine solche Sprache und solche Symbolik in der Arbeit mit seinem Team. Das ist ja auch ganz gut dokumentiert. Das ist jetzt ein ganz schwieriges Argument, weil es jetzt nur mein subjektiver Eindruck ist aus Pressekonferenzen. Also sprich, das hat mit der eigentlichen Trainingsarbeit gar nichts zu tun. Aber ich habe bei mir einen wirklich Abnutzungseffekt von diesen ganzen Metaphern und sprachlichen Bildern gemerkt. Ich habe irgendwann Pressekonferenzen nur noch geguckt, um zu wissen, was das aktuelle Bild ist, das er verwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen solchen Effekt auch geben könnte, gegenüber der Mannschaft, wenn du in solchen Bildern immer wieder sprichst, dass die sich auch irgendwann denken, ach okay, diese Woche sitzen wir in einem Cadillac und fahren Richtung Sonnenuntergang, alles klar. Und wir lassen uns vom Handy nicht ablenken. Ah, okay, jetzt sind wir die Lokomotive, die nach vorne fährt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich weiß, dass es eine ganz schwierige Argumentation ist, weil ich kann es nicht wissen. Aber kannst du es nachempfinden, wie ich da drauf komme? Ist es dir vielleicht auch ähnlich gegangen?
Ja, ich muss sagen, dass ich auch zeitbedingt, aber ich höre nicht mehr so viele Pressekonferenzen wie früher. Ich muss sagen, ich habe früher auch Pellegrino Matarazzo schon sehr gerne zugehört, weil er, ja, ich kam einfach mit seiner Art ein bisschen besser klar, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, Christian Ilzer ist auch sowas, also wenn man ich glaube, die Spieler, die er damit anspricht, die packt es auch sofort. Ich glaube, das ist so eine Typsache. Ich glaube, es gibt, glaube ich, niemanden, der einfach so eine neutrale Haltung zu Christian Nitzer hat. Entweder man denkt sich, boah, der labert aber ganz schön viel, das kann ich mir nicht anhören. Oder man fühlt sich von sowas motiviert und gepackt. Du hast aber, also deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, wie lang sowas funktionieren kann. Ich meine, bei Graz hat es über viele Jahre erfolgreich funktioniert. Er ist natürlich auch ein Trainer, der dann immer weiter den nächsten Schritt gemacht hat, aber bei Graz war er ja schon 4 Jahre am Stück als Trainer vorhanden. Also da könnte man jetzt mal aufgrund dieser Stichprobe N gleich 1 sagen, vielleicht gibt es auch keinen Abnutzungseffekt. Aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, den du hier aufmachst und den ich auch so schon im Kopf hatte.
Da wollen wir es dabei auch belassen, weil alles andere wird sowieso die Zukunft zeigen. Jetzt haben wir aber, das ist untypisch für Hoffenheim, nicht nur sportliche Themen, über die wir sprechen können in dieser Saison. Ich habe das auch vorhin schon überlegt, ob ich das noch anspreche, aber dachte mir, ach, ich glaube, da kommen wir später noch mit dazu. Denn in die beste Phase, die ich vorhin beschrieben habe, zwischen 2 Länderspielpausen, als man eben so gute Ergebnisse eingefahren hat. Der einzige Makel war da ein unglückliches Ausscheiden im DFB-Pokal bei St. Pauli im Elfmeterschießen. Da ist Haidari an voll gescheitert mit dem letzten Elfmeter. Aber das war der einzige Makel und es endete quasi, es ging in die Länderspielmaßnahme auf einem Hoch mit einem 3:1 gegen Raba Leipzig. Und dann heißt es auf einmal Andreas Schicker so zum VfL Wolfsburg wechseln. Wollen wir mal über das sprechen, was so neben dem Feld passiert ist. Was war denn da überhaupt los, dass das überhaupt eine Möglichkeit war?
Dazu müssen wir zurückblicken in April 2025. Damals gab es so eine sehr blumig ausgedrückte Pressemitteilung, wo Hoffenheim angekündigt hatte, dass sie Berater aus internen Vereinsprozessen heraushalten möchten. Eigentlich erstmal so ein Satz, wo man sich denkt, ja, klingt logisch.
Warum ist das nicht schon so?
Was darauf dann aber gefolgt ist, ist, dass eben sich einmal die gesamte Geschäftsführung mit Roger Wittmann angelegt hat, beziehungsweise Roger Wittmann auf diese neue strategische Richtung nicht so gut reagiert hat und wohl Mitglieder der Geschäftsführung beleidigt haben soll, bedroht haben soll und dann sowohl von der Geschäftsstelle als auch aus dem Stadion verwiesen wurde mit einem Hausverbot, das dann per Gericht zumindest fürs Stadion aufgehoben wurde. Und in diesem Zeitraum kam es nach sehr langer Abstinenz aus der Öffentlichkeit dann jetzt mal wieder zum Interview von Dietmar Hopp, der halt zuvor auch aufgrund seiner Krankheitsgeschichte nicht mehr ganz so präsent war in der Öffentlichkeit, trotz der Lage bei Hoffenheim. Und dann sich hinter seinen Freund Roger Wittmann, mit dem er gerne Golf spielt und der, mit dem er seitdem Hoffenheim, ich glaube schon seit Drittliga-Zeiten oder noch früher gut verwandelt ist, hat sich hinter ihn gestellt, gesagt, das ist eine Schweinerei, die da passiert. Und das fast zum Überlaufen hat es dann halt gebracht, als Markus Schütz und Frank Briel, die beiden Geschäftsführer, sich dazu entschieden haben, nochmal Berufung gegen dieses Urteil einzulegen. Und doch zu versuchen, das Stadionverbot durchzusetzen. Und spätestens da war es dann nicht nur Dietmar Hopp, sondern auch dem damaligen Vorstand des e.V. als Mehrheitsgesellschafter dann ein bisschen zu bunt, wodurch Markus Schütz und Frank Briel beide rausgeflogen sind. Andi Schicker, der als Kronzeuge eigentlich ausgesagt hatte gegen Roger Wittmann, stand dann erstmal alleine da als Geschäftsführer mit Tim Joost zusammen. Und hatte dann eben dieses Angebot aus Wolfsburg. Und das wäre natürlich der schnelle Weg nach draußen gewesen. Einfach so, okay, wenn ich hier scheinbar nicht mal mehr von den Gesellschaftern die Rückendeckung habe, wenn meine beiden Kollegen jetzt hier auch rausgeflogen sind, dann sollte ich vielleicht auch gehen. Und da war es wirklich mehrere Wochen, wo er auf der Kippe stand, der auch nur zum ersten Mal, das zweite Mal sprechen wir gleich dann nochmal. Und damals ist vielleicht auch eine leichte Pointe, war es dann unter anderem der Ultravertreter Christoph Hensler, der zweiter Vorstand war, aber da auch noch nach der Entlassung der beiden Geschäftsführer Vorstand Jörg Albrecht zurückgetreten ist aus gesundheitlichen Gründen, war eben er eben der Interimsvorstand und hat dann zusammen mit Frank Engelhardt sein Veto eingelegt. Und Dietmar Hopp war dann wohl auch mit an Bord bei dieser Entscheidung, aber er wäre wohl auch bereit gewesen, Schicker ziehen zu lassen.
Einmal tief durchschnaufen. Sollen wir dann direkt zu dem springen, was dann im März alles kam mit der Mitgliederversammlung und im Vorfeld ja auch dazu?
Ja, können gerne weitergehen. Vielleicht noch ein Punkt auch zu dieser Schicker, diesem Schicker-Verbleib dann am Ende. Da gab es ja dann auch ein Treffen, wie so oft, am Golfclub in St. Leon Roth, da wo man am ehesten Dietmar Hopp auffinden kann. Und da soll unter anderem auch Roger Wittmann vor Ort anwesend gewesen sein, um mit der EV-Führung und Hopp zu sprechen, ohne dass Hopp vorher angekündigt hatte, dass Roger Wittmann vorbeikommt. Um auch hier nochmal darzustellen, wie eng dieser Berater eben mit Hoffenheims Gesellschafter verbandelt ist.
Und wurde denn dann da aber, früher hätte man gesagt, das Kriegsbeil begraben oder weiß man was darüber? Es tut mir fürchterlich leid, dass ich so Berlin Tag und Nacht Fragen stelle, aber was soll ich machen?
Also ich würde sagen, dass gewisse Animositäten zwischen vor allen Dingen Christoph Hensler und Roger Wittmann, dass die da auf keinen Fall ausgeräumt wurden. Ich glaube, dass Schicker eben den Weg gehen will, den halt auch Alexander Rosen lange versucht hat zu gehen, nämlich eben sich bloß nicht zu sehr mit Roger Wittmann anzulegen, gute Spieler von ihm auch zu nutzen, wie zum Beispiel Aslani, der ist auch, oder Tim Lemperle, die Hoffenheimer Doppelspitze, eigentlich beide Wittmann-Klienten und gleichzeitig dann aber auch seine eigene Handschrift durchzusetzen. Wie gesagt, es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass Vereine mit gewissen Beratern engere Beziehungen pflegen. Die Frage ist, wie das eben aussieht. Wer gibt vor, welcher Spieler gekauft wird? Ist es immer noch der Geschäftsführer Sport oder ist es der Berater, der einfach sagt, hier vier Spieler lege ich dir auf den Tisch und du suchst jetzt aus, welchen du haben willst? Wie es laut verschiedenen Aussagen und wie es mittlerweile auch so ein bisschen angeklungen ist, ja scheinbar in der Vergangenheit manchmal war.
Und wie ging es dann weiter, Luis?
Ja, also wir dachten dann ja, jetzt ist endlich mal Ruhe. Dann haben wir Mitte Januar.
Hast du das wirklich gedacht, Luis? Sei ehrlich.
Ja, also ich wusste natürlich, dass noch eine Vorstandswahl ansteht. Da musste natürlich noch was kommen. Aber das, was gekommen ist, das hätte ich jetzt nicht unbedingt vermuten können. Erstmal kam wieder mal, wie so oft, eine Pressemitteilung, wo man erstmal nicht genau wusste, was wollen sie einem damit sagen. Also es gab im 15. Januar einen Datenschutzverstoß, der berichtet wurde. Und zwar hat, wie wir heute wissen, hat eine Mitarbeiterin des e.V. an einen Mitarbeiter aus der Spielbetriebs GmbH eine Mitgliederliste weitergegeben. Die Vermutung liegt nahe, dass das Ziel war, einen Kandidaten zu finden aus dem Kreis der Mitglieder, der für die Vorstandswahl antritt, um als Nachfolger von Jörg Albrecht der neue Anführer vom e.V. zu werden. Da man ja jetzt mit Christoph Hensler eigentlich einen Vertreter aus Reihen der Ultras hatte, der vor allen Dingen eben sehr Rogon-kritisch ist und vor allen Dingen durch seine halt auch eher konfrontative Art manchmal nicht so gut angekommen ist. So, das war der erste Schritt, wo man erstmal so, ja, mal abwarten, mal gucken, gibt jetzt eine Aufarbeitung, gibt ein Gutachten und das Gutachten, wie wir heute wissen, hat auch festgestellt, es gab, wenn überhaupt, einen rein formalen, äußerst geringfügigen Verstoß ohne substanzielle materielle Eingriffsqualität, wie das Rechtsgutachten von externen Gutachter festgestellt hat. So auch von
also ein Datenverstößchen letztlich einfach.
Genau, weil nämlich die beiden Mitarbeitenden auch Mitglieder sind des e.V., sprich sie hätten ohnehin das Recht, die Mitgliederliste einzusehen. Und Daher war es jetzt trotzdem, will ich sagen, hatte ein Geschmäckle, aber war eigentlich rein rechtlich jetzt nicht zu ahnden. Aber diese Aufklärung, die hat dann eben für Ärger gesorgt, denn es gab erst eine interne Aufklärungsstelle innerhalb der GmbH, und die wurde dann, und auch innerhalb des EVs, ich glaube, das war dann eben aus beiden zusammengesetzt, und dann hat Andi Schicker diese Aufklärung neu vergeben an eine externe Partei. Klingt für mich auch erstmal logisch, weil unabhängig. Aber Christoph Hensler hat es anders gesehen und hat wohl gewittert, dass er versucht, da irgendwas zu vertuschen. Ehrlicherweise, bis heute kann ich dir nicht sagen, was Christoph Hensler damals geritten hat und ob er noch andere Gründe hatte, die er nicht an die Öffentlichkeit gebracht hat, ob er auch intern mir wurde von verschiedenen Leuten gesagt, vielleicht wurde ihm da auch was zugeflüstert, von verschiedenen Parteien. Auf jeden Fall hatte Christoph Hensler dann eine Gesellschafterversammlung anberaumt, zusammen mit Dietmar Hopp, wo er Andi Schicker degradieren wollte zum Sportdirektor und damit eigentlich rausschmeißen, weil so eine Degradierung wird er natürlich nicht einfach hinnehmen.
Also derjenige, der sein Veto eingelegt hat, dass Schicker zu Wolfsburg wechselt, bekommt aus welchen Gründen auch immer den Eindruck, Schicker will hier etwas vertuschen und will ihn deswegen degradieren, was eben wahrscheinlich das Ende von Schicker bei Hoffenheim bedeutet hätte.
Ja, gut zusammengefasst. Es könnte natürlich auch, wie ich schon gesagt, vielleicht hat Hensler auch nicht gepasst, dass Schicker eben versucht hat, so ein bisschen die Wogen auch mit Wittmann zu glätten. Ich weiß es nicht. Es ist bis heute nicht bekannt. Was gefolgt ist, war so eine Woche, wo alle komplett in Aufregung waren. Endlich gab es auch mal einen gemeinsamen Feind, weil es eigentlich alle dann doch sich darauf einigen konnten, dass es nicht schlau ist, jetzt an die Schicke rauszuschmeißen. Aus rein der Fanszene gab es trotzdem auch nochmal, ich meine, es ist ihr eigener Mann gewesen, auch so Liebekundungen mit Christoph Hensler. Und es endete dann damit, dass Hensler zurückgetreten ist. Die anberaumte Gesellschafterversammlung fand sowieso nicht statt, weil Dietmar Hopp dagegen geklagt hat in Heidelberg. Und Justiziar Arno Metz und die People- und Culture-Chefin Ashman Gangami, über die ich letztes Jahr sogar nochmal kurz geredet hatte, die wurden ebenfalls freigestellt, denn die waren wohl mit im Team Hensler und standen bereit, um interimsweise die Geschäftsführung zu übernehmen. Also wieder ganz viel Rochade. Ich muss auch sagen, auch wenn ich bis heute nicht verstehe, was Hensler da geritten hat, es war schon sehr, sehr auffällig, wie intensiv die Kampagne gegen ihn gefahren wurde. Es gab plötzlich mehrere Zeitungsinterviews von Dietmar Hopp, die immer in dieselbe Richtung gingen, wo auch dieses, was man auch schon bei Hertha gesehen hat, damals mit Kai Bernstein, ja, man sollte Ultras nicht den Verein überlassen. Und das ging wohl so weit, dass Hensler auch selbst Morddrohungen erhalten hat und er hat sich dann dagegen nochmal gewehrt in einem Statement, was so ganz kurz natürlich auf der Vereinswebsite veröffentlicht wurde, aber auch nirgendwo gepostet wurde, damit es auch ja niemand sieht. Und auch die Medienabteilung von Hoffenheim hat da eigentlich eine Woche lang nur an die Schicke abgefeiert gefahren. Und ich verstehe, woher es kommt. Und ich kann die Gefühle teilen, aber ich fand, dass da alle Seiten trotzdem kein gutes Bild abgegeben haben.
Naja, Christoph Hensler hat da ganz sicher einen Fehler gemacht. Ich glaube, so kann man das schon sagen, auch ohne jetzt die genauen Details zu wissen, warum er diesen Fehler gemacht hat. Aber das war ein in die Offensive gehen, bei dem er klassisch ausgekontert wurde. Und die Art und Weise, wie gründlich dann aber in Anführungszeichen aufgeräumt wurde, also dass eben nicht nur Christoph Hensler dann rausgenommen wurde aus dem Spiel, wir reden mit bei der TSG, sondern eben die von dir angesprochenen zwei anderen Personen auch noch, deutet darauf hin, dass man da entweder eine Möglichkeit gleich für sich nutzen wollte oder es vielleicht halt auch so ein vorbereiteter Konter war. Vielleicht hat man da auch personalpolitisch ins Vertikalspiel gehen wollen.
Ja, und um auch das noch zu vervollständigen, die beiden Mitarbeitenden, die ja dann freigestellt wurden wegen dieser Datenschutzaffäre, die sind dann jetzt auch wieder komplett exoneriert worden, die sind zurück, wurde ja auch kein gravierender Verstoß festgestellt, aber da gab es dann auch extra nochmal eine Pressemitteilung, dass sie sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, im Gegensatz zu scheinbar den drei Leuten, die zuvor gehen mussten, weil sie mit der Aufklärung nicht ganz einverstanden waren oder auch aus anderen Gründen. Mhm. Und was ja in dieser ganzen Sache komplett untergegangen ist, ist, dass man, bevor Christoph Hensler diesen Vorstoß gewagt hat, einen Tag vorher wurde Tim Joost freigestellt als Geschäftsführer Marketing. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und das kann mir auch, also es gab so richtig Gründe wurden nicht genannt. Aber plötzlich hatte Hoffenheim genau einen Geschäftsführer und das war Andi Schicker. Und plötzlich war der Mann, der im November kurz vorm Abgang stand, der letzte starke Mann, der noch übrig war in Sinsheim oder in Zutzenhausen.
Das ist wie bei Game of Thrones in dieser ganz fürchterlichen letzten Staffel, wo dann Winterfell von der Army der Zombies dann eingenommen wird und bevor dann die Folge ausgestrahlt wurde, in denen dann es eben zum Kampf kommen sollte, haben Fans zum Teil noch Kerzen aufgestellt für alle Main Character, die auf Winterfell waren, um eben auszupusten für jeden, der es nicht durch diese Schlacht schafft. Und dann Spoiler, aber ich glaube, so viele Jahre später ist es erlaubt. Es sind fast alle durchgekommen. Es war furchtbar enttäuschend. Die ganze letzte Staffel war ein einziger Reinfall, muss man einfach so sagen. Und hier bei Hoffenheim, da wurde man wenigstens nicht enttäuscht. Also wenn du eine Kerze für jeden Geschäftsführer anhattest, bevor das alles losgegangen ist, am Ende hat nur noch die von Andreas Schicker geleuchtet. In der dunklen Nacht von Sinsheim.
Ja, und seitdem hat sich der Staub ja auch so ein bisschen gelegt. Also ich hatte mich ja schon vorbereitet auf endlich wieder so eine Mitgliederversammlung, 5 Stunden, mal gucken, ob es bis Mitternacht durch ist, mit Kampfabstimmungen und allem drum und dran. Und dann war es plötzlich so eine komplette Harmonieveranstaltung. Also es gab trotzdem mehrere Kandidaten und Kandidatinnen, beziehungsweise für den ersten Vorsitzenden gab es 3 Kandidatinnen. Und wer natürlich nicht dabei war, war Christoph Hensler, weil er vorher schon zurückgetreten war als 2. Vorsitzender. Und am Ende wurde es dann mit André Kreuzwieser einer von 3, die halt immer gesagt haben, sie wollen Brücken bauen. Bei ihm war es, würde ich sagen, auch, also war es am authentischsten, weil er schon seit Kindesbeinen, glaube ich, in Hoffenheim spielt, hat auch selbst früher bei Hoffenheim aktiv gespielt, ist, kommt aus Hoffenheim, ist auch tätig gewesen in der Softwarebranche, aber nicht bei SAP, zumindest nur, doch, er war mal bei SAP, aber aktuell nicht mehr. Und der, finde ich, ein gutes Bild abgegeben hat bei dieser Wahl. Sein Kontrahent Florian Beil, der seit 2020 Teammanager schon ist in der Akademie, ist jetzt sein 2. Vorsitzender. Frank Engelhardt bleibt der 3. Vorsitzender. Und danach hatte man so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns alle wieder lieb nach dieser Veranstaltung. Also es wurde sich die Hand gereicht, die am meisten gestört haben mit den Ultras, die haben gar keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Es wurde vorher auch ehrlicherweise ein bisschen durchgesiebt. Hoffenheim hat seit letztem Jahr einen Ehrenrat, der neu geschaffen wurde, der aus Mitgliedern besteht, die, glaube ich, seit über 20 oder über 15 Jahren Mitglied sind. Und die dann gewisse Kriterien aufgestellt haben, unter anderem zum Beispiel, dass der Vorstand eben wieder klassisch, also der darf nicht aktuell Mitglieder oder Mitarbeiter bei SAP sein, es soll keine Nähe zu Rogon oder Hopp geben, aber eben, also es sollte nicht einen der 2 Streitparteien klar zuzuordnen sein, sondern eben jemand sein, der unabhängig ist. Und gleichzeitig hat man natürlich ganz viele so Kompetenzkriterien, Führungserfahrung und so weiter. Und so wurde ganz schön ausgesiebt schon vorher. Ein paar haben dann auch von sich aus schon zurückgezogen. Und ich muss sagen, am Ende hat man diese Veranstaltung sehr, sehr professionell über die Bühne gebracht, nachdem die letzte Abstimmung, die es gab, wo dann Jörg Albrecht ja hervorgegangen war als Vorsitzender, ziemlich amateurhaft damals geführt hat, wo teilweise Satzungsanträge zur Abstimmung gestellt wurden, die eigentlich gar nicht rechtens sind und komplett anfechtbar, weil sie nicht vorher den Mitgliedern mitgeteilt wurden, wo es auch gar nicht die Möglichkeit richtig gab, einen Gegenkandidaten aufzustellen, es gab die Möglichkeit, aber die Zeitspanne war viel zu kurz und dann gab es nur einen so einen Kandidaten, der eher als Protestkandidat und nicht wirklich als ernstzunehmende Alternative war. Und das hat man schon, daraus hat man gelernt, man hat es deutlich besser gemacht. Diesmal fand es auch in der Arena statt mit einem digitalen Abstimmungssystem, dass man auch nicht wieder 2 Stunden lang Zettel auszählen musste, sobald eine anonymisierte Umfrage beantragt wird. Und daher war die Veranstaltung dann doch leider nicht so viel Potenzial für Popcorn-Kino, aber es ist ja auch mal ganz angenehm zur Abwechslung.
Das heißt, wir sind nach nur 20 Minuten mit dem außersportlichen Thema schon durch, Louis. Das ist nicht mehr meine TSG.
Noch nicht ganz. Wir haben noch einmal Vervollständigung des Personals. Also, jetzt im Mai wurde nämlich nochmal endgültig Fakten geschaffen. Schicker hat verlängert, langfristig, genaue Vertragslaufzeit ist nicht bekannt. Und man hat jetzt noch einen kaufmännischen Geschäftsführer, damit ist die Geschäftsführung jetzt
genau,
auch vervollständigt. Daniel Förderer kam, der, ich frage mich, wie sie auf den aufmerksam geworden sind, der war, warte mal kurz, ich gucke nach, bis Februar bei einer kleinen Softwarefirma aus Waldorf tätig, bei SAP, und danach 3 Monate lang externer Berater für Hoffenheim, also hat auch, ich schätze mal, auch da schon gewisse kaufmännische Funktionen erfüllt. Und jetzt ist er eben kaufmännischer Geschäftsführer an der Seite von Andi Schicker, der den sportlichen Bereich übernimmt. Also jetzt sind wir von 4 auf 1 auf 2 Geschäftsführer. Und Paul Peiduch wurde zum Sportdirektor befördert vom technischen Direktor. Der kam ja zusammen mit Schicker aus Graz. Mhm. Und damit haben wir es dann hoffentlich auch mit Führungspersonal. Und ich hoffe, dass dieses Update dann auch für weite Teile der nächsten Saison, wenn nicht die gesamte nächste Saison hält.
Es wäre eine Premiere, wenn das mal eine Saison immer stabil bleiben wird in der Geschäftsführung. Fantastisch, aber ja, stimmt, genau. Gut, dass du da noch den aktuellen Stand gegeben hast und wo die diese Leute immer finden, die dann zufällig bei SAP gearbeitet haben früher. Das ist wirklich faszinierend, aber bin froh, dass darauf geachtet wird, dass es nicht mehr so viel Nähe zu Rogon oder Dietmar Hopp gibt. Was hat Dietmar Hopp eigentlich, womit hat er sein Geld verdient? Reden wir mal wann anders drüber, das muss man nicht jetzt machen. Was meinst du? Haben wir damit eigentlich die wichtigsten Punkte in dieser Saison besprochen und können zu den Awards übergehen? Oder ich weiß ja, dass du immer sehr ausufernde Notizen auch hast zu diesen Sendungen. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir nicht übergehen dürfen?
Ehrlicherweise ist es diesmal gar nicht so ausufernd gewesen wie sonst immer, was vielleicht auch an zeitlichen Beschränkungen lag. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem sehr gut.
Dir ist auch die Puste ausgegangen, Louis. Du hältst die Intensität von Hoffenheim auch nicht aus, merke ich gerade.
Ich bin ja auch nur Katastrophentourist.
Ach, so ein Quatsch.
Wenn es wieder bergauf geht, dann sitze ich mit Sandhausen in der Regionalliga und gucke mir Spiele irgendwo in Alzenau an, die jetzt leider abgestiegen sind. Aber nein, also ich glaube, wir haben es gut abgedeckt.
Hat der Alzenau nicht auch so eine Investmentgeschichte, so eine lustige dahinter? Naja, aber das ist jetzt nochmal.
Vor allen Dingen haben sie die Eltern von Svenja Huth, die da noch am Einlass einem die Akkreditierung aushändigen und so. Das fand ich sehr sympathisch.
Das ist sympathisch, da geht's nicht. Okay, ab zur Spielvereinigung Alzenau. Ich sehe schon. Ist doch die Spielvereinigung Alzenau, oder? Es gibt noch eine andere.
Nee, FC Bayern Alzenau.
Der FC Bayern Alzenau. Ist es sogar der mit dem... Ah, okay, alles klar. Ich sehe
die das Rauten-Logo zuerst
genau,
hatten, ja?
Genau, vor dem FC Bayern nämlich tatsächlich. Daher kennt man die.
Haben wir die auch noch irgendwie untergebracht.
Fantastisch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das in diesem Royal noch möglich ist. Aber dann lass uns doch die Saison abbinden. Das heißt, du darfst jetzt noch Awards verteilen. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist es denn geworden?
Also ich möchte natürlich genauso wie du erstmal hier meinen Prozess ausrollen. Also es gäbe natürlich sehr, sehr viele Spieler, die man da hervorheben könnte. Wouter Börcher wäre so jemand mit seinen, also einfach auch sowohl defensiv als auch offensiv ein Pfund, der dann auch immer nachgerückt ist in den 16er Reihen zusammen mit Grisha Prömel, was halt auch nochmal so ein Element war, was ich vorhin vielleicht nicht so nochmal angesprochen habe, aber 4 Tore, 5 Assists. Touré natürlich, könnte man fast schon Rookie der Saison sagen, wenn er nicht vorher schon ein halbes Jahr gespielt hätte.
Ja, genau.
Auch allein 9 Assists, ihm geht vielleicht noch so ein bisschen manchmal der Abschluss ab, da muss er noch so ein bisschen, manchmal macht er auch noch den Haken zu viel, aber es ist, also der wird nicht mehr lange in Hoffenheim spielen. Aslani auch ein unglaublicher Arbeiter, der da immer entgegenkommt, Bälle klatschen lässt, tief geht, und natürlich der ewige Ante Kramaric, wieder mal Topscorer, Top-Torschütze, ja, und nochmal einen Vertrag verlängert, wo man ja auch vorher nicht ganz so wusste, wie gut kann er denn jetzt mit Ilzer. Ja, gab es ja auch so ein paar Reibungspunkte letzte Saison, allein dadurch, dass er eben nicht diese Rolle hatte, die er gerne hat im Zentrum, die er diesmal jetzt auch bekommen hat, muss man auch sagen, dass Ilse auch das sehr gut moderiert hat, aber am Ende ist es ein 34-jähriger Tscheche geworden.
Ah, okay.
Und das hätte ich nicht geahnt, aber Wladimir Zofal, ich hatte mal gesagt, ich habe selten einen Rechtsverteidiger gesehen, der so viel Impact auf dem Spiel hat. Ich glaube, nur Philipp Lahm kommt daran. Zweitlaufstärkster Bundesligaspieler in seinem Alter, hat 8 Assists und läuft da halt die Linie rauf und runter, ist eine komplette Bank. Und wie ich schon gesagt habe, also als Rechtsverteidiger so einen Einfluss auf dem Spiel zu nehmen, ist schon echt beeindruckend. Auch der einzige Feldspieler, der alle 34 Spiele von Beginn an absolviert hat. Mhm. Also da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Hat auch jetzt seinen Vertrag verlängert. Ich habe mir sein Trikot organisiert und freue mich, dass er auch nächstes Jahr noch da ist. Und hätte nicht gedacht, dass ich so schnell dann Pavel Kadaršević natürlich niemals vergessen werde, aber nicht mehr ganz so traurig bin, dass er weg ist. Es gab ja dann auch noch eine schöne Verabschiedung von ihm gegen Leverkusen.
Ja, stimmt. Das war ein schöner Moment, ja. Aber könnt ihr euch in Zukunft mal irgendwie beim Rechtsverteidiger daran orientieren, dass es eindeutig sein sollte, wie man sie ausspricht? Bei Kadaršević war es eindeutig, aber wir alle haben es immer nicht gerafft. Und bei Zofal gehen ja die Meinungen schon wieder auseinander. Also so ein Markus Schmidt wäre mal nett oder irgendwie sowas oder Otto Addo, irgendwie sowas in diese Region, was ein bisschen einfacher
aber ist. Aber sie haben immer gutes Potenzial für Wortspiele hergegeben, ist doch auch schön.
Die aber auch nur funktionieren, wenn man ihn entsprechend ausspricht. Das ist ja das, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ich konnte ja dann kein Zufall-Wortspiel mehr machen, als mir gesagt wurde, er heißt eigentlich Zofall und nennt sich selber so. Aber gut. Ansonsten, was noch zu sagen ist, auf Rang 10, also geteilter 10. Platz, bundesligaweit bei den Assists. Die anderen Statistiken hast du ja auch schon eingeordnet. Also wirklich ganz, ganz tolle Saison von ihm. Öffnet jetzt natürlich ein breites Feld für den Unsung Hero.
Ja, ich, also da hätte ich auch nur 2 Leute, die ich trotzdem noch erwähnen würde. Einmal Tim Lemperle, weil ich so das Gefühl habe, dass der immer so hinter Aslani, hinter Touré, hinter Kramaric dann immer so ein bisschen im Schatten steht. Aber wie schon gesagt, gerade im Anlaufverhalten ist der mit der wichtigste Spieler, weil er eben immer den Impuls gibt und sich da auch für keinen Weg zu schade ist. Dann auch gerne mal gelbe Karten kassiert, die gegen Gladbach, die würde ich jetzt mal einfach ausklammern. Da war er vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was er da im Kopf hatte, da war er vielleicht wieder in Köln am Rheinufer oder so unterwegs, oder Düsseldorf, keine Ahnung. Aber wirklich absoluter Arbeiter. Ich hatte auch nicht erwartet, dass er so schnell dann in der Startelf steht und dass er dann auch wirklich immer konstant in der Startelf steht. Also auch, ich glaube, du warst da auch ein bisschen kritisch vor dieser Saison. Das hatte ich von einigen gehört, wo sie so meinten, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine geile Verpflichtung ist. Der hat zwar immer so schon sein Talent aufblitzen lassen, aber selbst in Köln war er ja jetzt nicht immer 100% gesetzt, und das in der zweiten Liga. Und da muss man sagen, Hut ab. Und natürlich Albian Haidari, der wirklich hinten absoluter aggressive Leader war, manchmal ein bisschen zu aggressive, aber auch der dann auch wirklich mal, der schafft dieses Stadion in Sinsheim, was ja trotz der guten Saison manchmal immer noch nur spärlich gefüllt war, sehr gut angezündet hat, weil er auch dann das Publikum versucht mitzunehmen und auch einfach mit so einer geilen Grätsche einfach wieder so ein bisschen Spannung reinbringt. Aber ich habe mich dann einfach für den entschieden, den du auch schon in eurer Saisonabschlusssendung erwähnt hast, nämlich Leon Aftulahu. Ich habe auch versucht, irgendwelche coolen Statistiken zu ihm rauszusuchen, aber es gibt nahezu keine krassen Statistiken zu ihm. Vielleicht seine Passstatistiken sind noch echt gut, aber ansonsten ist er halt einfach so ein Dirigent von hinten raus, der das Spiel so ordnet und manchmal auch einfach so ganz unauffällige Pässe spielt irgendwo im Mittelfeld über so 5-6 Meter, die halt einfach so eine Angriffssequenz eröffnen und dann trotzdem aber auch mal richtig geile Diagonalbälle spielt, so ist es nicht. Und das im Alter von 21, wo ich das Gefühl hatte, so den einzigen Aussetzer, an den ich mich erinnern kann, ist gegen Gladbach, wo er so irgendwann vergessen hat, weiterzulaufen. Aber da stand es dann eh schon 3-0 und ob es dann am Ende 4-0 ausgeht, ist auch egal. Und deswegen würde ich sagen, ist er am Ende die logische Wahl.
Also Aftulahu, ich will jetzt nicht alle Statistiken zitieren, aber was ich wirklich nochmal krass fand, als ich es mir angeguckt habe, er ist ligaweit der Spieler mit den 8 meisten Pässen. Wenn du es in Vergleich setzt, innerhalb der TSG, er hat über 2000 Pässe gespielt und der nächste dann 1600. Also da ist schon einmal eine riesige Lücke. Und von all diesen Pässen hat er auch noch eine fast 90-prozentige Passquote, 89,9. Und es gibt nur zwei Spieler bei der TSG, die eine bessere Passquote haben. Und der eine hat 26 Pässe gespielt, der andere 2. Also die können wir beide rausrechnen. Das heißt, obwohl er mit weitem Abstand die meisten Pässe gespielt hat, hat er auch noch die beste Passquote innerhalb des Vereins. Und ja, auch ligaweit ist er einer der allerbesten. Und wenn du dann noch weißt, das ist jetzt nicht der klassische Pass immer zurück auf den Innenverteidiger bei ihm gewesen, sondern dass er eben eigentlich schon versucht, das Spiel diagonal aus dem Zentrum heraus zu eröffnen, dann ist das wirklich beeindruckend. Also Aftulau, krasser, krasser Spieler einfach. So, bleibt noch der Moment der Saison, Luis. Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mich da ehrlicherweise jetzt innerhalb unseres Gesprächs umentschieden, weil du ein Spiel aus meinem Kopf wieder hervorgekramt hast, was eigentlich die einzig logische Wahl war. Mein eigentlicher Moment, den ich erwähnen wollte, wo ich vielleicht auch kurze Triggerwarnung an Leute, die nicht gerne über Tod reden oder hören. Es gab diese Szene beim Rückspiel gegen Heidenheim, wo Prass mit dem Ilas Bebu-Trikot gejubelt hatte, weil unter der Woche bekannt wurde, dass Ilas und seine Frau Amira ihren dritten Sohn bei der Geburt verloren haben. Das war schon eine sehr schöne Szene, war ein leichtes Missverständnis, auch weil sie mit dem Trikot dann vor der Heidenheimer Kurve gejubelt haben und die Fans das bisschen missverstanden haben, aber es gab
wurde
dann
aber
im Spiel
in der Halbzeit schon aufgeklärt bei Heidenheim und dann war alles cool für die. Also die waren, sind gut organisiert da in Heidenheim, sind sie direkt hingegangen, haben es gesagt.
Ja, Hut ab, und auch dann im Spiel danach gegen Wolfsburg gab es auch nochmal einen Banner der Fans, wo ich auch einfach schön fand, wie da alle zusammengestanden sind, auch der Support für Ilas und Amira und auch, dass sie dieses Thema öffentlich machen und damit auch vielleicht anderen Müttern und Vätern, die ein ähnliches Thema haben, auch zeigen, dass es eben leider dann trotzdem die traurige Realität ist, weil ich glaube, da wird sehr wenig drüber öffentlich gesprochen, aber es ist ehrlicherweise gar nicht so unüblich. Hab mich dann jetzt aber im Nachgang trotz doch für einen etwas schöneren Moment oder eigentlich einen gemischten Moment, und weil er eben die Saison so gut zusammenfasst, wollte ich den jetzt mit aufnehmen gegen Leipzig, weil du sagst es schon, es war so ein bisschen auch so ein Knackpunkt, weil man 3-1 gewonnen hat nach 1-0 Rückstand, und vorm Spiel hatte man so das Gefühl, boah, heute könnte es, weiß ich nicht, es war so richtig Spannung in der Luft, weil die ganze Südkurve war voll mit Rogon verpiss dich Plakaten. In der Innenstadt wurden Fahndungsplakate gegen Roger Wittmann aufgehängt. Also es war eine komplett vergiftete Stimmung, und selbst im Familienblock haben Eltern mit Kindern diese Rogon verpiss dich Dinger hochgehalten, weil sie tatsächlich auch, manche wussten vielleicht auch nicht genau, was da draufsteht, und ich glaube, einige wussten aber genau, was sie da hochhalten, und waren genauso abgefuckt wie alle anderen auch, weil eben es drohte, dass Andi Schicker geht, und dann geht's Spiel los, man liegt direkt 1-0 hinten und denkt sich so, ja gut, jetzt kann es eigentlich nur nach hinten losgehen, und am Ende gewinnt man das Ding auch noch 3-1. Und das war schon, also da ist sehr, sehr viel zusammengekommen irgendwie.
Aber wirklich, ja, sehr, sehr schön. Das freut mich doch, dass ich da dir noch eine schöne Erinnerung wieder heraufbeschwören konnte aus deinem Kopf. Das ist toll. Dann bin ich jetzt noch gespannt, welches Emoji diese Saison beschreibt.
Also der eine eher weniger ernst gemeinte Vorschlag war der Koch-Emoji, weil Christian Ilzer ja gerne kocht. Aber ich habe mich dann einfach für den Blitz entschieden, weil es einfach diese Energie, würde ich sagen, ist das, wer jetzt jedes Mal einen kurzen getrunken hat, wenn ich Intensität gesagt hat, der ist jetzt schon sehr besoffen, daher hoffe ich, dass ihr das nicht getan habt, aber ich glaube, das war so dieses eine Thema, was sich einfach durchgezogen hat und was auch mit den Unterschied gemacht hat. Deswegen bin ich dann so simpel gegangen und habe einfach das genommen.
Wunderbar. Luis, es war wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich bin auch so dankbar, dass du immer gerade diese Nebenthemen so gut und verständlich aufdröselst, dass ich das, früher bin ich reingegangen, solche Sendungen hatte hier selber 1000 Tabs offen, habe mir Chronologien zusammengeschrieben. Inzwischen bin ich Luis Löser erfahren und weiß, lass das mal den Luis machen, hör einfach nur zu und stell Rückfragen, wenn du was nicht gecheckt hast. Und ja, also weiß ich wirklich sehr zu schätzen, hat wie immer sehr große Freude gemacht. Danke, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, ich kann da auch nur Danke an den Kicker sagen und auch an deine Freunde, die ein sehr, sehr gutes Porträt auch über Roger Wittmann letzte Saison geschrieben haben. Und es ist auch immer eine ganz tolle Erfahrung, da nochmal alles so nachzulesen im Nachhinein, weil man hat es ja immer so grob im Kopf und dann muss man sich immer überlegen, ah, was war dann und wann war das? Und ich würde mich ja mal freuen über eine einzige Saison, wo das nicht so ist. Ich glaube, seit 2019 treffen wir uns alljährlich oder seit, ich glaube, 2020 war der erste Royal und wir haben nicht einmal nicht drüber geredet, aber es ist ja auch, also wenn es Tradition in Hoffenheim gibt, dann ja wohl das. Deswegen.
Eben, genau. Irgendwann wird es dir fehlen. Irgendwann gibt es diesen Royal, wo wir nur über Sportliches sprechen und wir werden eine Leere in uns fühlen, ein Loch, das nicht gefüllt wurde. Diesmal aber nicht. Louis, vielen herzlichen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist von keinem Investor unterstützt, beziehungsweise wenn dann von vielen tausend da draußen, denn wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir hier tun, finanzieren wir über eure freiwilligen Zahlungen. Geht ganz einfach und ihr könnt das in der Summe machen, die für euch passt, die auch quasi dem Wert entspricht, den der Rasenfunk in eurem Leben hat. Wie das geht, erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung und wenn ihr wollt, sehr gerne auf rasenfunk.de, da gibt es einen Unterstützen-Button. Da bekommt ihr nicht nur die Information, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, sondern ihr erfahrt auch, was wir in der Vergangenheit mit eurem Geld gemacht haben. Und wenn ihr denn wollt, könnt ihr euch auch als Supporterin oder Supporter dort registrieren. Dann kann es sein, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier in einer der Sendungen danke, so wie ich es tue bei Pommes Delaney, bei Darlin, bei Erik82, bei Hans Maulwurf und bei Culpa E. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Abonniert sehr gerne diesen Feed und auch die anderen vier Feeds des Rasenfunks. Einfach nach Rasenfunk suchen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt. Gibt ja vielleicht Leute, die das Ganze interessiert. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.